Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast für alle, die sich für Transport, Logistik und Mobilität interessieren. Und auch für alle, die wissen wollen, was sich hinter den Kulissen unserer Versorgung wirklich abspielt. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ehemals Chef vom Dienst beim Tracker. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, ob wir wollen oder nicht, unsere Lieferketten. Also die Frage, wie Produkte aus aller Welt überhaupt zu uns kommen. Vom Smartphone bis zur Zahnpasta, vom Sofa bis zur Frischmilch.
Genau. Und wie viele unserer Zuhörer wissen, der weltweite Warenaustausch ist eine logistische Meisterleistung. Ich habe mal ein paar Zahlen zum Einstieg für alle mitgebracht, damit wir erkennen, wie groß dieses System eigentlich wirklich ist. Zum einen lässt sich sagen, über 90% des weltweiten Warenhandels laufen über den Seeweg. Täglich sind rund 50.000 Handelsschiffe weltweit unterwegs und da reden wir vom Containerriesen bis zum Massengutfrachter. Pro Tag werden auf See Waren im Wert von geschätzt 18 bis so 20 Milliarden US-Dollar transportiert. Also eine wirklich, wirklich enorme Summe. Der Suezkanal allein verarbeitet durchschnittlich 50 Schiffe täglich mit Fracht im Wert von so 9 bis 10 Milliarden Dollar. Die größten Containerschiffe fassen dabei über 20.000 Standardcontainer, das entspricht etwa 300 Güterzügen oder rund 10.000 Lkw-Ladungen. Und der gesamte Welthandel, also Import und Export zusammen, belief sich 2023 auf rund 32 Billionen Dollar. Das ist eine Summe, die ich mir gar nicht wirklich vorstellen kann. Auf den Tag gerechnet sind das etwa 88 Milliarden Dollar.
Da sehen wir also, das ist ein gigantisches Netzwerk, schnell, global und eng getaktet. Und genau das ist das Problem, denn diese Lieferketten sind hochkomplex und daher oft super empfindlich.
Und da müssen wir vermutlich alle so ein bisschen in die gar nicht mal so weit entfernte Vergangenheit gucken. Denn wer erinnert sich noch alles daran, als das Toilettenpapier zu Beginn der Corona-Pandemie knapp wurde? Oder als fehlende Chips für Autos oder verspätete Pakete zu Weihnachten auf einmal das Thema waren? Störungen in dieser globalen Logistik treffen uns wirklich alle. Und zwar härter, als wir das eigentlich immer denken, dass es passieren würde. Und es ist oft schneller, auch als wir denken. Doch nach welchen Mechanismen funktionieren diese Lieferketten jetzt eigentlich, über die wir hier sprechen wollen? Und wer gibt die Spielregeln vor, nach denen da geliefert wird? Welche Gefahren drohen, wenn dieser reibungslose Ablauf plötzlich ins Stocken gerät und auf einmal ist kein Klopapier mehr da?
Genau, Tabia. Und wir werden das heute versuchen zu klären, deine Fragen zur Struktur der Lieferketten. Aber nochmal ein kleiner Rückblick. Allein in den letzten 5 Jahren, was wir da alles erlebt haben, was Lieferketten anging, denken wir an Corona 2020, da kam der erste große Schock. Häfen standen still, Container stapelten sich, die Produktion stoppte in Asien und plötzlich fehlte es an ganz alltäglichen Produkten. Fahrräder, Möbel, Medikamente oder auch an von dir eben erwähnten Klopapier. Die Preise zogen an, Lieferzeiten vervielfachten sich und es kam zu Hamsterkäufen und teilweise lauten Wortgefechten an Supermarktkassen, wenn eine Kassiererin versuchte, jemand dran zu hindern, 5 Päckchen Klopapier zu kaufen.
Das war übrigens nicht ich, möchte ich noch mal kurz erwähnen.
Ja, aber wir haben die Szenen, glaube ich, alle noch im Kopf.
Definitiv.
Im März 2021 hatten wir dann ein anderes Großereignis, und zwar das weltgrößte Containerschiff, die Ever Given, fuhr sich im Suezkanal fest. Die Folge war gigantisch, denn über 400 Schiffe und Containerschiffe standen auf einmal im Stau. Das führte zu Milliardenschäden und zu wochenlangen Verzögerungen von Lieferungen. Ob Elektronik, Textilien, Maschinen oder auch Lebensmittel. Alles wurde auf allen Kontinenten spürbar verknappt und teurer, weil nur ein einziges Schiff sich festgefahren hatte.
Und dann kam diese Chip-Krise von 2020-23. Durch Corona, geopolitische Spannungen, und da spreche ich vor allem den Konflikt zwischen China und den USA, kam es zu einer hohen Nachfrage bei dem globalen Engpass bei Halbleitern. Und die Folge war, dass Automobilhersteller beispielsweise ihre Produktion stoppen mussten. Dann das harte Schicksal vieler Jugendlicher. Konsolen wie die PS5 wurden knapp. Also das Zocken ging nicht mehr. Lieferzeiten im Allgemeinen für Elektronikgeräte schnellten nach oben. Das war auf jeden Fall auch was, wo wir wirklich alle wahrscheinlich gemerkt haben, da passiert wieder was, was unser tägliches Leben beeinträchtigt. Und dann kam der Ukraine-Krieg. da war es dann wirklich dann nochmal viel dramatischer natürlich. Plötzlich waren Getreide, Öl, Düngemittel, Metalle und Energie weltweit knapp. Mit enormen Preissteigerungen auch für Grundnahrungsmittel. Also PS5 in aller Ehren, aber so wenn banale Produkte fehlen, wie jetzt Mehl, dann ist das schon mal natürlich, wenn Mehl zum Luxusprodukt wird, schwierig. Und wo Klopapier bei der Corona-Zeit das Luxusgut war, war es jetzt sowas wie das zum Beispiel Salatöl. Auch aktuell haben wir eine Krise, und zwar die Rote Meer-Krise. Seitdem die Houthi-Miliz aus Solidarität zu Hamas Handelsschiffe angreift, meiden viele Reedereien die kürzeste Verbindung zwischen Asien und Europa. Also statt durch den Suezkanal geht es rund um Afrika und das bedeutet bis zu 2 Wochen längere Transportzeit. Was ist die Folge? Natürlich weniger Lieferungen, weniger Container und die Preise steigen nach oben. Natürlich wartet man auch länger.
Genau, und das hat auch heute spürbare Auswirkungen auf unseren Alltag. Beispielsweise Ersatzteile für Maschinen. Wer die bestellt, wartet oft auf unbestimmte Zeit länger als noch früher. Wer heute ein neues Auto bestellt, der braucht wirklich Geduld. Ich habe mit einem Autohändler vor kurzem gesprochen. Also wenn du heute einen VW Golf orderst, musst du mit über einem Jahr Lieferzeit rechnen. Und selbst Schokolade oder Kaffee können teurer werden, weil die Transportkosten rasant steigen. Das verschärft natürlich auch die Lage für viele Händler, Importeure und Logistiker. Man könnte sie als angespannt bis besorgniserregend im Dauerzustand bezeichnen, weil zurzeit einfach Puffer fehlen und Alternativen sehr, sehr teuer sind.
Zusätzlich zu all dem gibt es natürlich auch noch rechtliche Rahmenbedingungen. Bei uns ist das das Lieferkettengesetz. Dieses Bundesgesetz verpflichtet alle Akteure der Logistikketten dazu, ethisch und sozial sowie ökologische Prinzipien sicherzustellen. Und das erschwert es vor allem, so kurzfristige Änderungen von logistischen Abläufen, weil diese im Vorfeld auf ihrer Vereinbarkeit mit den Lieferkettengesetzen überprüft werden müssen. Also jetzt mal schnell irgendwas ändern, weil ein Problem auftritt, schwierig. Dieses Gesetz gilt in Deutschland seit 2023 und soll schon bald von einem noch größeren gefassten europäischen Gesetz abgelöst werden. Es verpflichtet große Unternehmen dazu, Verantwortung für Menschenrechte und Umweltstandards entlang ihrer globalen Lieferkette zu übernehmen. Und das klingt natürlich auch erstmal alles richtig und sehr, sehr wichtig.
Ja, da hast du recht. Das sind hehre Ziele, die auch unbedingt erreicht werden müssen in der Gesamtwirtschaft. Aber für die Unternehmen heißt es natürlich konkret, dass sie vor echt großen Herausforderungen stehen. Sie müssen also Risiken abschätzen und Missstände aufdecken, wie etwa Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder massive Umweltzerstörungen von Partnern, mit denen sie Geschäfte machen. Sie müssen diese vermeiden und bei Bedarf Gegenmaßnahmen ergreifen. Zunächst betraf das nur Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden, aber seit 2024 sind auch große Mittelständler davon betroffen, also Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern. Die Sorgfaltspflichten reichen von den Prozessen im eigenen Unternehmen über direkte Lieferanten bis hin sogar zu indirekten Zulieferern. Zumindest dann, wenn es Hinweise auf Missstände gibt.
Der Kern des Gesetzes ist ein wirksames Risikomanagement, also klare Zuständigkeiten und eine jährliche Risikoanalyse zu machen, präventive Maßnahmen und ein Beschwerdeverfahren. Am Ende müssen Unternehmen alles dokumentieren und öffentliche Berichte erstatten. Und das gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Wer sich nicht daran hält, riskiert hohe Bußgelder oder sogar den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. Das erschwert natürlich zusätzlich spontane Reaktionen, über die ich vorher geredet habe. Beispielsweise erschwert das Lieferkettengesetz den zeitnahen Lieferantenwechsel oder kurzfristige Zusammenarbeit mit neuen Dienstleistern im Transportsektor.
Und es sorgt natürlich dafür, dass wir einen mittlerweile sehr häufig benutzten Begriff ständig wieder überprüfen müssen. Das sind die resilienten Lieferketten. Also Systeme, die nicht beim ersten Problem gleich zusammenbrechen. Und ja, viele Unternehmen haben dazugelernt. Sie setzen auf mehr Lagerhaltung, alternative Lieferanten oder regionale Produktion, indem sie beispielsweise Produktionsstandorte nach Europa zurückverlagern.
Genau, aber was bedeutet das auch? Es kostet Geld und bedeutet auch längere Vorlaufzeiten, mehr Personal, mehr Koordination, mehr Mühe, Arbeit, Geld. Besonders kleine und mittlere Betriebe sind da in Deutschland stets unter Druck, weil sie weder riesige Lagerhallen noch globale Netzwerke haben. Und am Ende zahlt oft auch der Verbraucher mit höheren Preisen, weniger Auswahl oder längeren Wartezeiten.
Ja, da hast du recht. Und völlig klar ist, dass jetzt natürlich auch in diesem Punkt die Politik einfach gefordert ist, mit geschickten Maßnahmen, Förderungen oder mit Zuschüssen zur Digitalisierung Abhilfe zu schaffen. Wir brauchen auf jeden Fall in nächster Zeit eine viel bessere Infrastruktur, ist uns, glaube ich, allen bewusst, etwa bei der Bahn und in den Häfen, sowohl Binnenhäfen wie auch den großen Häfen in Hamburg, Bremerhaven und so weiter. Wir brauchen verlässliche Transportkorridore, zum Beispiel neue Landrouten über Zentralasien. Und nicht zuletzt, wir brauchen eine viel umfassendere Digitalisierung, um Risiken frühzeitig zu erkennen und klug darauf reagieren zu können.
Ja, da war das böse Wort Digitalisierung, das ist jetzt ja nicht in Deutschland unbedingt unsere Stärke. Trotzdem muss ich sagen, die Wahrheit ist, globale Lieferketten sind heute oft auf der Kante genäht. Sobald irgendwo auf der Welt etwas passiert, und sei es jetzt ein Krieg, eine Pandemie, eine Blockade auf See, bekommen wir es hierzulande alle schnell zu spüren. Und zwar nicht abstrakt, sondern ganz konkret im Portemonnaie oder im Supermarktregal.
Und auch die Transportunternehmen haben ständig damit zu tun. Mehr Unsicherheit, weniger Flexibilität und mehr Druck. Disponenten müssen spontan umplanen. Fahrer stehen viel häufiger im Stau oder warten auf ihre Fracht. Auch Trailer und LKW und Ersatzteile sind viel knapper und teurer geworden, was den gesamten Speditionsbetrieb unter Umständen lähmen kann. Und ganz klar ist, je länger eine solche Krise dauert oder je mehr davon gleichzeitig ablaufen, desto größer wird die Belastung in der Logistik.
Und damit begrüße ich ganz herzlich Carina Lück. Sie ist Director Operations Transformation bei PwC Deutschland und wird uns heute einige Fragen beantworten. Hallo Frau Lück, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Sie leiten ja bei PwC Deutschland ein Team zur Operations Transformation in der Supply Chain. Welche globalen Disruptionen der letzten Jahre haben Ihre Kunden denn besonders gestresst?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass die Häufigkeit von Disruptionen natürlich in den Abständen immer kürzer geworden ist und auch immer häufiger. Angefangen von geopolitischen Disruptionen, Kriege, der Handelskonflikt USA, das letzte Beispiel, Suezkanal oder Pandemie über die ökonomischen Disruptionen, wo dann auch der Klimawandel zu zählt, führen halt immer wieder in der Lieferkette und stellen sie vor neuen Herausforderungen und das halt auch eben nachhaltig. Das heißt also globale Disruption, die die Unternehmen in den letzten Jahren besonders vor Herausforderungen gestellt haben, ist sogar auch laut Liste des World Uncertainty Index, das nennt man WUI, fast der Tariff War mittlerweile gleich stark negativ bewertet wie der Covid. Und diese Disruption haben echt verdeutlicht, wie wichtig eigentlich Resilienz und Flexibilität und auch Investitionen in Innovationen sind in der Supply Chain.
Verstehe, aber Innovation ist ja manchmal in Deutschland ein bisschen ein schwieriges Thema. Die Politik ist an sich ja auch manchmal ein bisschen stressig, würde ich sagen. Wie ist das denn mit der Zollpolitik, die aktuell der US-Präsident verfolgt?
Ja, also das stellt natürlich aktuell sehr, sehr viele vor große Herausforderungen, denn der Zoll- und Handelspolitik-Krieg, sage ich mal, der US-Regierung, stellt schon eine große Ungewissheit dar. Das heißt also, obwohl eigentlich ja wirtschaftspolitische Instrumente generell nichts Neues für Unternehmen sind. Und auch Zölle mit der USA gibt es bereits seit Jahrzehnten, haben einige immer noch durch die massiven Zollerhöhungen damit zu kämpfen und vor allem auch sehr wenig Zeit gehabt, eigentlich wirklich proaktiv reagieren zu können und auch ihre Wertschöpfungsketten wenig empfindlicher gestört vorzufinden. Ja, das liegt natürlich im großen Teil daran, dass die politische Verlässlichkeit einfach nicht mehr da ist, dass quasi eigentlich täglich Ankündigungen, Veränderungen in den Ankündigungen des Zolltarifs einhergehen und auch viele Unternehmen da mit großer Unklarheit, Ungewissheit und einem Mangel an Transparenz dastehen. Und das stresst die Unternehmen, denn dadurch bestehen insbesondere sehr viel höhere Kosten, eine Planungsunsicherheit und auch veränderte Komplexitäten in den globalen Lieferketten.
Verstehe.
Ja. Es ist, man sollte handeln, ja, und das auch weiter, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist definitiv die Message hier.
Also handeln, um zu handeln quasi.
Genau. Sehr gut. Ja.
Aber gut, dann haben wir jetzt gesagt, es ist alles etwas schwierig. Dann muss man auch irgendwie eigentlich tagtäglich mit irgendwelchen Störungen, neuen Problemen, Änderungen rechnen. Wie wichtig ist es denn dann, jetzt eine Resilienz in Lieferketten aufzubauen oder zu haben?
Ja, das ist eigentlich das A und O, das ist super wichtig. Also die Resilienz in der Lieferkette ist in der heutigen Geschäftswelt von absolut entscheidender Bedeutung, besonders auch angesichts der zahlreich und häufig unvorhersehbaren Herausforderungen. Also die Fähigkeiten, schnell auf Störungen sich anzupassen, also die Lieferkette anzupassen, aber auch sich schnell wieder zu erholen, sind absolut entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein als Unternehmen und auch wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, zentrale Punkte in der Bedeutung von Resilienz sind für mich absolut Risiko minimieren, Kontinuität gewährleisten, aber auch Anpassungsfähigkeit fördern, sowie den Wettbewerbsvorteil zu sichern, sodass man Nachhaltigkeit und Innovation auch stärkt und damit die Resilienz fördert. Und wir als PwC haben auch eine Supply Chain, Reinventing Supply Chain Studie 2030 veröffentlicht. Und von allen Supply Chain Champions oder Unternehmen, die da weit vorne sind, ist das natürlich auch sehr weit oben auf der Agenda, eins der absolut wichtigsten Punkte, und auch PwC Deutschland oder international hat die CEO-Survey veröffentlicht, wo das auch ein großer Faktor ist, vor dem viele Unternehmen sich fürchten und deswegen auch stark in Resilienz investieren wollen.
Aber wie investiert man denn dann jetzt in Resilienz, wenn wir jetzt einfach mal wirklich Deutschland nehmen? Wie könnten wir hier, wenn wir das definieren wollen als Resilienz, wie könnten Unternehmer darauf reagieren?
Also, wenn ich erstmal die Definition von Resilienz in Kontext bringen würde, würde ich sagen, Bedeutung der Resilienz ist, warum Unternehmen wirklich kontinuierlich optimieren müssen und das Management ihrer Lieferkette aufrechterhalten müssen durch Investitionen, um weiter zukunftssicher agieren zu können und erfolgreich agieren zu können und damit auch mit zukünftigen Ungewissheiten umgehen zu können, aber auch gleichermaßen vorbereitet sein zu können. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Investition. Da könnten zum Beispiel das Thema Digitalisierung und KI sehr hilfreich sein. Ich glaube, da kommen wir auch später nochmal zu, aber es ist leider auch häufig der Fall, dass man sieht, dass Unternehmen, vor allem in Deutschland, einfach noch sehr zurückhaltend sind zu investieren, weil man halt immer ein bisschen erst sitzt und wartet. Meine Ansprache wäre Don't Wait, Act, weil ja nach der Disruption ist vor der nächsten Disruption. Also von daher auf jeden Fall handeln.
Ja, also das hatten wir auch definitiv schon vorher mal besprochen. Es ist halt in den letzten Jahren einfach so viel passiert. Das haben Sie auch noch gerade gesagt mit Corona und das im Suezkanal. Also es ist alles, was immer wieder passiert. Aber hier merken wir halt immer, finde ich, dass das Lieferkettengesetz es dann doch erschwert, auf kurzfristige Änderungen vorzugehen, wie zum Beispiel bei Donald Trump, was das Liefernetzwerk angeht. Gibt es da Strategien, die Sie empfehlen, damit Unternehmen trotzdem agil auf Störungen reagieren können?
Ja, also um wirklich trotz der Anforderungen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz agil auf Störungen reagieren zu können, sollten Unternehmen tatsächlich auf Diversifikation ihrer Lieferanten setzen, um Abhängigkeiten zu minimieren, gegebenenfalls auch flexible Vertragsmodelle zu entwickeln, zu gestalten, sodass auch schnellere Anpassungsmöglichkeiten sich ergeben oder umsetzbar sind. Darüber hinaus auch Investitionen in digitale Tools, denn Echtzeitüberwachung und Daten, die man analysieren kann und auch entsprechend nutzen kann für die fundierte Entscheidung, sind absolut wichtig. Und nur damit kann ich auf Veränderungen reagieren. Und leider ist auch das immer sehr stark nach hinten geschoben und wird auch nicht investiert, weil man erst denkt, okay, ich packe das eigentlich erst an, wenn ich es anpacken muss. Aber dann ist es meistens schon zu spät.
Verstehe. Also Sie würden sagen, einer der größten Hebel, um Disruption frühzeitig zu erkennen, wäre beispielsweise Digitalisierung oder die KI. Doch wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Was wären denn dann Lösungen, was Unternehmen machen können?
Also ich bin immer ein großer Fan von diesem No-Regret-Move, also Gebot der Stunde. Mit einer Taskforce und einem kontinuierlichen, sage ich mal, Verbesserung kann man eigentlich nichts falsch machen. Denn Resilienz wird ein Differenziator sein, also nicht mehr nur ein Enabler oder ein Begleiter, den man als lästig empfindet, ein Differenziator. Das heißt, Unternehmen müssen in der Lage sein, geopolitische Konsequenzen und Auswirkungen auch schnell zu verstehen, um Entscheidungen und gegebenenfalls auch Kompromisse abwägen zu können und treffen zu können. Also somit sehe ich persönlich den größten Hebel für eine frühzeitige Erkennung und automatisierte Reaktion auf Disruption in der Integration von der Echtzeitdatenanalyse, die tatsächlich durch KI-gestützte Prognosetools in der Lieferkette sich wiederfindet. Also das Thema Szenario-Modeling zum Beispiel. Und ja, in der Vergangenheit wurde das Thema Digitalisierung auch da immer meistens nur angepasst, wenn es in irgendeiner Form notwendig war und das Muss irgendwie näher rückte. Also da haben wir noch in Richtung Reifegrad deutlich Potenzial nach oben.
Verstehe. Dann haben wir jetzt schon mal einmal angesprochen, was denn Unternehmen selber ins Auge fassen sollten. Dann wäre meine letzte Frage jetzt, welche infrastrukturellen und politischen Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht dringend nötig, damit Lieferketten in Deutschland und Europa stabiler und resilienter werden? Schließlich geht es ja nicht nur um die Unternehmen, sondern es ist ja ein großes, großes Netzwerk und drüber sitzt eben die Politik.
Ja, absolut. Und man muss auch sagen, gerade zum Thema Zolltarif, also der Handelskrieg USA, die Dinge und Maßnahmen, die dort beschlossen werden, werden auch nicht so einfach wieder zurückgedreht. Auch eine Frage, die wir relativ häufig erhalten, gemeinsam mit unseren Tarifkollegen, auch in unseren Webcasts, die wir gehalten haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge mal wieder bei dem Normalen sind, das wird es nicht sein, denn Disruption ist the new normal. Also um die Stabilität und Resilienz von Lieferketten in Deutschland und auch in Europa wirklich zu erhöhen, sind gezielte Investitionen und diese No-Regret-Moves besonders wichtig. Das heißt also in Infrastruktur wie Ausbau digitaler Netze, moderne Transportwege, richtige Standorte zu identifizieren, sind einfach unerlässlich. Und politisch sollte man harmonisierte Regulierung und verstärkte Unterstützung für Innovation in der Logistik fördern, sowie auch Anreize für Diversifizierung von Lieferanten und somit auch die Entwicklung einer regionalen Beschaffungskette weiter ausbauen und auch hier Fördermöglichkeiten bieten, damit auch Abhängigkeiten hier wieder reduziert werden und Flexibilität am Ende erhöht wird.
Verstehe. Gut, Digitalisierung und Infrastruktur sind jetzt ja nicht unbedingt die Sachen, für die Deutschland bekannt ist, aber scheinen mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu sein und das ergibt auch alles Sinn. Gut, dann haben wir jetzt herausgefunden, woran es mal wieder liegt, Digitalisierung und Infrastruktur, aber ja, definitiv. Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich für die ganzen Informationen, die Sie uns gegeben haben und würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören würden.
Ja, würde mich auch freuen. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, dann hoffentlich bis bald.
Das Interview hat uns jetzt zumindest zu einem Teil der wichtigen Fragen sehr, sehr wertvolle Insights geliefert. Wenn Lieferketten zum Risiko werden, ist Resilienz nicht nur ein Schlagwort, sondern ein Standortfaktor. Und das nicht nur für die Logistikbranche, sondern die ganze Wirtschaft ist betroffen und letztlich wir alle in der Gesellschaft. Bleibt also die Frage, wie viele Krisen verträgt ein System, das wie unseres zurzeit noch auf Just-in-Time und Globalisierung fußt? Und wie können wir uns besser gegen Irritationen in den Lieferketten wappnen, als Unternehmen, als Gesellschaft und natürlich auch als Konsumentinnen und Konsumenten.
Und mit dieser abschließenden Frage sagen Christian und ich, danke fürs Zuhören. Denken Sie drüber nach, schreiben Sie uns gerne. Wenn Sie sonst Fragen, Themenwünsche oder eigene Erfahrungen mit Lieferketten haben, können Sie sich auch gerne bei uns melden. In den Shownotes finden Sie wie immer den Kontakt zur Redaktion. Und bis zur nächsten Folge wünschen wir eine allseits gute Fahrt.